Gott ist auf der Suche. So habe ich das überschrieben, was ich heute mit euch teilen möchte. Gott ist auf der Suche. Als ob Gott nicht alles sehen würde im Zeitalter der Satelliten, die am jeden Fleck dieser Erde ausleuchten und beobachten können. Und auch Drohnen, die schon über uns schweben, immer wieder, ohne dass wir es vielleicht merken, unseren Garten von oben aufnehmen. Kann das sein, dass Gott auf der Suche ist, dass er das notwendig hat? Die Bibel sagt das. Er sucht Menschen nach seinem Herzen. Wie sieht unsere Suche aus? Ich denke da immer dran, wie es mir geht. Ich habe seit Jahren einen bestimmten Platz, wo ich meine Schlüssel, also die Haustürschlüssel, Autoschlüssel, immer deponiere, sodass ich nicht permanent suchen muss. Aber es passiert dennoch ab und zu mal, dass ich da hinschaue und die Schlüssel sind nicht da. Sie sind dann meistens in irgendeiner Jacke, die irgendwo hängt, in der Wohnung. Ich finde sie in der Regel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch häufig auf der Suche seid. Vielleicht ein verdeckter Vorgang. Ich schaffe es noch nicht ganz papierlos zu leben und zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber selbst wenn man jetzt E-Mails bekommt und die nicht abheftet, so geht es mir, dann habe ich so einen Wust von Mails, dass ich auch nichts mehr finde. Also ich muss sie ablegen. Und wenn ich das nicht rechtzeitig tue, dann habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Das sind jetzt Dinge aus meinem Alltag. Ihr habt vielleicht andere Dinge, wo ihr auf der Suche seid und vielleicht dann manchmal, so geht es mir, eine ganze Menge an Zeit aufwenden müsst. Gottes Suche ist eine andere. Sie ist vielleicht eher vergleichbar mit einer Suche nach einem Lebenspartner. Ich denke, da geht es schon um mehr als nur um Schlüsselbund oder um E-Mails oder um Briefe oder sonstige Vorgänge. Es ist noch nicht allzu lange her, ein junger Mann aus unserer Gemeinde, er ist jetzt gerade mit seiner Frau und Familie in den USA. Er war auf der Suche nach einer Lebenspartnerin. Und immer wenn er eine hübsche junge Frau getroffen hat, kennengelernt hat und dann sagte, ja, ich habe einen Ruf von Gott in die Mission, dann sind die meisten wieder einen Schritt zurückgegangen und haben sich anders entschieden. Bis er dann doch jemand fand, die auf gleicher Wellenlänge war, die gesagt hat, ja, ich habe auch einen Ruf. Und so kam es dazu, dass sie geheiratet haben, haben inzwischen auch Kinder und sind jetzt dabei, wirklich zu überprüfen, zu sehen, ob dort, wo sie jetzt sind, ob ihnen dort ein Platz angeboten werden kann, wo sie missionarisch tätig werden können. Ich denke, es ist etwas Wichtigeres, wenn man sich auf eine solche Suche begibt. Und Gott, der auf der Suche ist, er meint es wirklich ernst mit dir. Er meint es ernst mit mir. Er ist auf der Suche nach solchen Menschen, ja, nach seinem Herzen, so sagt es uns die Bibel. In 1. Samuel 13, 14 steht Folgendes: Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Herrscher über sein Volk bestellt. Ich habe die Menge-Übersetzung, das ist hier die neue evangelistische Übersetzung. Ja, ihn zum Führer des Volkes bestimmt. Gott hat einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und es ist in der Tat so, dann müssen wir natürlich fragen, wie sieht das Herz Gottes denn aus? Kann das ein Mensch denn wissen, wie das Herz Gottes schlägt? Als Nebenmerken möchte ich einfach weitergeben, Gott überlässt sein Volk nicht irgendjemanden. Das war auch damals, als er den David all seinen Brüdern vorgezogen hat, nicht der Fall. Er hat nicht nach der Größe, nicht nach der äußeren Erscheinung dieser doch recht kräftigen und großen jungen Männern Ausschau gehalten, sondern er war der Kleinste, er war der Jüngste, der gar nicht zu Hause war, weil er das Kleinvieh des Vaters auf dem Feld hütete. 1. Samuel 16, 7 lesen wir: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht aber das Herz an. Das war genauso bei David der Fall. Gott sucht Menschen, die auf seiner Wellenlänge sind, die ihn verstehen können, die erkennen können, wie sein Herz auch für sie selber schlägt. Er sucht Menschen, die ihn verstehen oder die zumindest versuchen, wirklich ihn auch zu suchen und zu verstehen. Menschen, die sagen, das, was du willst, will ich auch. Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Ich will ihn umsetzen. In dem Umfeld, in dem du mich hineingestellt hast. Und solche Menschen sucht Gott, die seinen Willen erkennen, nach ihm fragen und auch bereit sind, ihn dann umzusetzen. Und es sucht Menschen, die wissen, dass Gott das Menschen Unmögliche tun kann. So wie wir das im Zeugnis von Tobi gehört haben. Menschlich alles versucht, es ging nichts. Bis, und ich glaube wirklich daran, dass dann Gottes Kraft in Erscheinung getreten ist und plötzlich die Mutter vom Gewinde oder was auch immer festgefressen war, gelöst werden konnte. Menschen, die Gott zutrauen, Unmögliches möglich zu machen, unheilbare Krankheiten zu heilen oder unmögliche Situationen, aus denen man selber nicht herausfindet, plötzlich von einem Moment auf den anderen zu ändern und demjenigen, der wirklich auf der Suche nach ihm auch ist, zu zeigen, ich stehe über den Situationen deines Lebens. Ich bin auch bei dir, wenn du es nicht vermutest oder wenn du am Ende deiner Kräfte, deiner Möglichkeiten bist. Er sucht Menschen, die auch in Stürmen des Lebens nicht fragen, warum lässt du das zu? Die Warum-Frage ist für Christen, die echt in der Nachfolge Jesu stehen, eigentlich unangebracht. Es kann höchstens die Frage lauten, wozu? Wozu? Was willst du damit sagen oder was soll ich daraus lernen? Und ich glaube, dass wir als Christen uns das einfach aneignen müssen, dass wir wissen, wir werden nicht vor schwierigen Zeiten oder vor schwierigen Phasen in unserem Leben verschont, sondern wir wissen, dass Gott uns dahin durchhilft. Und das kann manchmal Krankheit sein. Das können auch manchmal vielleicht die Dinge sein, die wir vorhin gehört haben, am Arbeitsplatz, dass man es bald nicht mehr aushält, weil Situationen da sind, die man als Christ vielleicht auch nicht vertreten kann. Gott sucht Menschen, die auch in schwierigen Zeiten ihres Lebens an ihm festhalten und ihm vertrauen. Du sagst vielleicht, ja, David, ja, der wurde von Gott gesucht. Aber er sucht mich bestimmt nicht. Er sucht bestimmt mich nicht. Ich bin damit nicht gemeint. Ich tauge nicht zum König. Gut, wir brauchen keine Könige mehr. Wir haben Politiker, die andere Aufgaben wahrnehmen. Aber es ist schon so, dass Gott jeden von uns sucht. Und er sucht uns als Menschen nach seinem Herzen. In 1. Chronik 28, 9 lesen wir, als Gott zu Salomo sprach, diene Gott mit ungeteiltem Herzen und mit willigem Geist, denn der Herr sucht alle Herzen. Gott sucht alle Herzen. Er sucht dich und er sucht mich. Er möchte, dass wir im Einklang, in Übereinstimmung mit seinem Herzen leben. Das ist sein Wille und das ist sein erklärtes Ziel. Wenn wir wissen wollen, wie das Herz Gottes aussieht, dann können wir durchaus mal vielleicht unser eigenes Herz ein bisschen in Augenschein nehmen, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, oder? Und ich denke, wir können einiges davon vielleicht ableiten. Das menschliche Herz, wie sieht es denn aus? Zunächst mal vom Äußeren. Was ist das menschliche Herz? Welche Bedeutung hat es für uns? Was geht von ihm aus? Ich möchte zuerst von der geschichtlichen Dimension ausgehen. Es war eigentlich in allen Naturvölkern, und in dem Fall spreche ich von den Ägyptern, war klar, dass das Herz der Sitz vom Verstand ist, Sitz des Verstandes. Eigentlich dort, wo der Wille des Menschen, auch die Gefühle und ja, auch der Speicher der Lebenserfahrung zu Hause ist. Das war ihre Vorstellung. vom Herzen geht alles Entscheidende im Leben eines Menschen aus. Und natürlich auch das Gewissen. Interessanterweise gibt es im Jüdischen oder im Hebräischen gar keinen eigenen Begriff für Gewissen, ja, sondern es ist eben das Herz gemeint. Das Herz beinhaltet für den Hebräer, für den Juden das Gewissen. Und wenn es lautet, gib mir ein reines Herz, dann bedeutet das auch, gib mir ein reines Gewissen. Ich möchte mit einem reinen Gewissen durchs Leben gehen. Und wenn es beschmutzt wird, dann reinige du es, Herr. Ich brauche ein reines Gewissen. Das Herz ist irgendwo der Inbegriff für die Wurzel von Gefühl. Das Herz ist irgendwie dort, wo der Wille eines Menschen umgesetzt wird. Natürlich kommt das zuerst auf anderem Weg, entweder über den Verstand oder über unsere Gefühle, aber letztlich entscheiden wir in unserem Herzen. Das ist der Ort, wo die Entscheidungen fallen. Und es ist der Ausdruck auch der Lebensbedürfnisse. Es geht vom Herzen aus. Und es ist letztlich, das ist für alle Völker auch klar gewesen, irgendwo der Ausdruck, ja, aller Lebenswünsche, der Lebensziele. Und ja, letztlich ist es für uns der Ort, wo wir mit Gott in Verbindung treten können. Es ist zunächst unser Herz. Ich weiß, dass unser Geist, sagt das Neue Testament, der zunächst tot ist, vom Geist Gottes berührt, zu neuem Leben erweckt wird, dass wir dann kommunizieren können. Aber letztlich ist es unser Herz, das Gott sucht, weil wir über unser Herz zu erreichen sind für ihn. Gott wohnt im Herzen. Er hat ganz bewusst unser Innerstes, unser Herz als Wohnort, ja, beschlossen und ist zu uns gekommen. Und es ist irgendwo so, dass bei allen Kulturvölkern das Herz als die Sonne des Lebens, die Sonne eines Menschen verstanden worden ist. Wenn wir zur medizinischen Dimension kommen, das ist die zweite. Wie funktioniert mein Herz? Was tut es? Und es gibt ein paar Einzigartigkeiten, die möchte ich ein paar aufzählen. Wir wissen das ja allgemein gut, dass das Herz alle Organe versorgt. Mit was? Mit Blut. Ja? Und das geht bis in die kleinste Zehenspitze, sonst könnten wir da nichts bewegen, könnten auch nicht laufen. Also alle Organe sind irgendwo vom Herzen abhängig. Und das Herz, es schlägt in der Regel 42 Millionen Mal im Laufe eines Lebens. Jährlich. Also die 42 Millionen Mal sind jährlich. Und 3 Milliarden insgesamt. Muss ich mal vorstellen. So schnell oder so viel kannst du gar nicht zählen, wie das Herz schlägt. Bei Queen Mem sind es dann 4 Milliarden. Ja, wenn man so auf die 100 zugeht, dann kann man eine Milliarde dazu packen. Aber bei einem Menschen, der so 70, 80 Jahre alt wird, kann man sagen, 3 Milliarden Mal schlägt das Herz. Ohne aufzuhören, wenn es soweit geht. Die zweite Einzigartigkeit des Herzens, ja, dass die Herzensbewegung eine einzigartige Körperbewegung ist, die zwar bewusst von uns wahrgenommen wird. Wenn wir unsere rechte Hand drauflegen, spüren wir, wie das Herz schlägt. Und trotzdem können wir es nicht steuern. Oder? Kannst du es anhalten? Wir können die Augen zumachen, das geht. Wir können auch unseren Mund zumachen, ja? Klappe halten, wollte ich sagen. Wir können auch unsere Ohren verschließen, dass wir nichts hören. Aber Hand aufs Herz, du kannst es nicht aufhalten. Es schlägt ohne Unterbrechung. Wir können auch den Atem anhalten, das kann man alles üben. Als Jungs haben wir das versucht. Wer kann am weitesten tauchen, ja? Also Luft holen, runter und dann hin und her. Wer es am längsten geschafft hat, also 2 Minuten habe ich geschafft durch Üben, aber der Weltrekord liegt bei 8 Minuten. Also man kann 8 Minuten durch Training dann entsprechende Tiefe auch erreichen, wenn man das geübt und ja, einfach gelernt hat. Die dritte Einzigartigkeit. Das Herz ist erstaunlich ja, erstaunlicherweise gegenüber allen anderen Organen relativ selbstständig. Wie kommt das? Oder was meine ich damit? Das Herz hat ein besonderes Muskelgewebe. Das ist nicht so senkrecht oder quer gestreift wie unser Muskelgewebe. Das hat eine gewisse Struktur. Aber das Herz unterscheidet sich total davon. Es ist wie ist auch ein eigenes Organ, aber es ist total anders strukturiert wie alle anderen Muskeln, die wir am Körper haben. Und interessanterweise kannst du im Herzen keinen Wundstarrkrampf bekommen. Bei allen anderen Organen oder Gliedern kann das passieren. Das Herz ist immun dagegen. Und es hat ein Reizleitungssystem, das einfach sich abhebt von den anderen Organen. Es ist auch unabhängig vom zentralen Nervensystem. Das heißt, es ist irgendwie ein abgeschottetes Organ, besonders geschützt, andersartig gebaut, obwohl es an allen anderen Organen dranhängt und sie versorgt. Die Größe, etwa 15 cm hoch, vielleicht auch etwa so breit. Und zwei Klappen gibt es, ja, die ständig auf und zu gehen. Das Herz, es kann ohne unser Gehirn tätig sein. Aber umgekehrt geht das nicht. Das Gehirn funktioniert nicht, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Oder wenn keine Durchblutung des Hirns mehr gewährleistet ist, dann wird man als klinisch tot erklärt. Also das Herz lebt weiter ohne Gehirn, aber das Gehirn kann nicht leben ohne das Herz. So ist es. Die vierte Einzigartigkeit. Es ist nicht nur ein Pumporgan, wo ständig Blut durch unseren Körper gepumpt wird, sondern es ist ein ausgleichendes Organ. Und wir wissen, dass wir sowohl ins Herz Blut reinpumpen und vom Herzen dann etwas in alle anderen Körperteile pumpen. Es ist ein ausgleichendes Organ. Wenn du normal läufst, schlägt es normal. Wenn du anfängst zu rennen, dann merkst du etwas, dass die Intensität steigt, dass es schneller schlägt, um eben die Kraft, die Energie zu liefern, die du dann brauchst. Und so ist es auch ein ausgleichendes Organ. Und wenn du Ruhepausen einlegst, wenn du schläfst, dann geht es runter im Herzschlag. Ja? Dann ist es sehr viel langsamer und stetiger. Ja, so ist es, dass es auch ausgleicht in Phasen, wo du dich anstrengst. Meistens wähle ich Treppen, wenn ich in einem Haus hoch muss und nicht so den Aufzug, um wenigstens ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Aber wenn es 3, 4 Geschosse sind, dann merke ich das schon, wenn ich oben ankomme. Früher war das anders. Mit zunehmendem Alter merkt man schon Gebrauchsspuren unübersehbar. So, ich möchte nicht auf weitere Einzigartigkeiten zu sprechen kommen. Ich denke, das reicht zunächst. Ich möchte jetzt zur geistlichen Dimension kommen. Das menschliche Herz, was bedeutet uns das geistlich? Auch da ist es einzigartig. Das beschreibt uns die Bibel und ich glaube auch, dass deshalb Gott nach solchen Menschen sucht, die nach seinem Herzen leben, die mit seinem Herzschlag unterwegs sind. Die Bibel spricht davon, dass Gott durch seinen Sohn seinen Geist in unser Herzen hineingesandt hat. Wir können das lesen in Galater 4, 6. Gott hat den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt. Was heißt, Gottes Geist hat einen Wohnsitz in uns eingenommen. Das ist in unserem Herzen. Dort wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist. Eine zweite Stelle, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ist nicht in unsere Seele. Wir denken vielleicht, da wäre es vielleicht wichtiger, um einfach die Gefühle zu steuern oder so. Nein, Gott hat seine Liebe in unser Herzen ausgegossen. Ins Entscheidungszentrum, dort, wo unsere Entscheidungen des Lebens fallen. Und wir haben in Sprüche einen weiteren Vers, wo es einfach heißt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Also es geht darum, dass wir als Menschen, wenn Gott auf der Suche ist, wissen, er schaut unser Herz an. Er schaut nicht auf dein Äußeres, ob du klein, ob du groß, ob du jung oder alt bist. Er schaut dir ins Herz. Gott weiß, dass das menschliche Herz der Ort, der Platz ist, wo sich Glauben abspielt und wo auch gleichzeitig ein Entscheidungsort für die Sünde ist. Im Herzen entscheiden wir, wenn wir eine Sünde begehen wollen. Im Herzen entscheiden wir, ob wir Gott vertrauen, auch in ganz bestimmten Situationen, ob wir es annehmen, im Glauben, ohne es schon zu sehen, weil es noch nicht in der Wirklichkeit aufgetaucht ist. Deshalb möchte Gott dein und mein Herz haben. Er möchte unser Innerstes, das nicht nur das Organ, sondern der Platz, den Platz, wo der Heilige Geist zu Hause ist und wo wir Entscheidungen für unser Leben treffen. In Apostelgeschichte 8, 37 lesen wir, wenn du von Herzen glaubst, dann wird es geschehen. Steht hier nicht, wenn du verstandesgemäß das begriffen hast und dann in Angriff nimmst, nein, sondern Glaube ist nur in unserem Herzen und durch unser Herz möglich. Und so sagt es die Bibel. Denn aus dem Herzen, und das ist die andere Seite, kommen böse Gedanken hervor. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Verleumdungen und Lästerungen. Matthäus 15, Vers 19, das sind die Worte von Jesus selbst. Also wir sehen, einerseits, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat, wenn wir zur Wohnadresse seines Geistes geworden sind, das ist der Ort, wo wir Glauben entwickeln, wo Glaube wächst, wo wir Gott etwas zutrauen, wo wir spüren, wie sein Herz schlägt in Übereinstimmung mit uns. Wenn wir ihm vertrauen, sind wir im Einklang mit dem, was Gott will. Und dann gelingt es uns auch, seinen Willen zu tun. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns loslösen davon, die Sünde, sie wird im Herzen geboren, das haben wir vorhin gelesen. Da geschieht es, wenn wir uns für eine Sünde entscheiden. Und deshalb sind wir aufgefordert, wirklich den Gott, unseren himmlischen Vater, darum zu bitten, dass er uns ein reines Herz gibt. Nur in ein reines Herz kann er hineinsprechen. In ein reines Herz kann er seinen Heiligen Geist hineingeben. Und wenn der Heilige Geist da ist, er ist bemüht, dass das Herz auch rein bleibt. Das ist die Dimension, die geistliche Dimension, wie wir sie von der Bibel her verstehen können. Gott ist in unserem Herzen zu Hause. Und es ist das Zentrum unseres Seins, dort, wo wirklich die wichtigen Entscheidungen fallen. Das Thema ist, Gott sucht Menschen nach seinem Herzen und er sucht sie heute. Er sucht dich, er sucht mich. Er möchte unser Herz ungeteilt haben. Er möchte nicht, dass wir die Hälfte ihm anvertrauen, die andere Hälfte unser eigenes Leben führen. Ungeteilt. Ungeteilt soll unser Herz ihm zugewandt sein. Und er möchte auch, dass unser Herz ein Daueraufenthaltsort ist für seinen Heiligen Geist. Wir wissen, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Ich möchte jetzt nicht über die Sünde des Heiligen Geistes oder gegen den Heiligen Geist sprechen, aber ich glaube, wenn wir die Ermahnungen, wenn der Heilige Geist zu uns spricht und wir immer wieder uns dagegen verhalten, dass er sich zurückzieht, dass er uns verlässt, dass er wieder, so wie er eingezogen ist, auch wieder auszieht. Deshalb ist es gut, wenn der Heilige Geist uns Dinge zeigt, Dinge sagt, vielleicht auch durch andere Menschen, dass wir es annehmen. Gottes Absicht ist, dass er uns ein reines Herz, ein reines Gewissen schenkt. Er weiß, und das sagt er sein Wort, dass es der Entscheidungsort ist, wo wir Entscheidungen auch gegen ihn treffen. Und deshalb ist ihm das Herz als ein besonders menschliches Organ, aber auch als geistlichen Ort sehr, sehr wichtig. Er möchte, dass unser Vertrauen in unserem Herzen zunimmt, dass unser Glaube, das, was wir Gott auch zutrauen, ja, dass es stärker wird und dass es wächst, dass es zunimmt. Und so kommen wir ihm immer näher. So erleben wir, wie seine Gegenwart permanent auch auf uns bleiben kann. Das Herz, es ist ein Ort, wo geistliche Impulse ausgehen. Und so wie im menschlichen Herzen alle Organe versorgt werden, so versorgt unser geistliches Herz unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper. Und es ist so, dass die Seele häufig dem Herzen vorschreiben will, was es zu tun hat. Oder geht es euch anders? Gefühle, die manchmal in uns aufkommen, die nicht immer gut sind, sie wollen unser Handeln bestimmen. Aber von Gott her ist es anders gemeint. Gott möchte, dass wir im Einklang, dass unser Herz im Einklang mit seinem Herzen steht und dass von unserem Herzen, in dem der Heilige Geist wohnt, die Impulse ausgehen. Auf unseren Geist, der zunächst, das habe ich gesagt, wieder zu neuem Leben erweckt ist, der auch irgendwo Empfänger dessen ist, was vom Heiligen Geist und von unserem himmlischen Vater uns entgegenkommt. Aber er möchte auch, dass von unserem Herzen auf unseren Körper Impulse ausgesandt werden. Dass unser Körper nicht das macht, was die Seele möchte, sondern dass das getan wird oder das unterlassen wird, was in unserem Herzen entschieden ist. Und ich denke, dass wir alle, so wie wir heute hier sind, uns das bewusst machen dürfen, dass Gott ein sehr, sehr großes Interesse hat, dass wir unser Innerstes, unser Wichtigstes, unser Herz ihm nicht nur zuwenden, sondern ihm öffnen. Dass er wirklich kommen kann, dass sein Heiliger Geist nicht nur in uns hineinkommt, sondern dass er permanent in uns bleibt. Dass seine Liebe, die er ausgegossen hat, wirklich ausgegossen wird. Und da scheint es zumindest bei mir so zu sein, ich brauche das immer wieder. Das ist mit einmal nicht getan. Auch wenn es um die Kraft des Heiligen Geistes geht. Wir lesen im Neuen Testament, dass die ersten Christen, verschiedenen Kapiteln der Apostelgeschichte, dass sie immer wieder neu erfüllt wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht einmal getan, wenn du wirklich die Geistestaufe erlebt hast, wenn du die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben ganz bewusst erfahren hast und vielleicht auch in neuen Sprachen sprichst. Wir brauchen das immer wieder. Ich glaube, Moody wurde mal gefragt, wie ist das so? Warum bittest du immer wieder darum? Ja, es ist so, ich brauche immer wieder neu die Erfüllung des Heiligen Geistes, weil bei mir muss irgendwo ein Loch sein, es fließt immer weg. Ja, ich brauche Nachschub. Das war seine Antwort darauf. Und ich denke, das dürfen wir auch gegenüber Gott ihm als Bitte entgegenbringen. Fülle du mich neu. Ich brauche deine Kraft. Nicht nur für eine Woche oder für einen Monat, sondern permanent. Und wenn wir spüren, dass der Heilige Geist vielleicht nicht mehr so dicht zu uns redet, dann dürfen wir uns ganz neu ihm zuwenden. Und Gott wird das tun, wenn wir es ihm zutrauen. Und ich glaube, dass es nicht umgekehrt sein darf, dass von unserem Verstand her, dass von unserem Körper oder von unserer Seele her dem Herzen Kommandos gegeben werden. Die versuchen das vielleicht, aber wir müssen uns bewusst machen, nein, unser Herz, das mit Gottes Geist erfüllt ist, hier sollen die Entscheidungen fallen. Und von hier aus, in Verbindung mit meinem Geist, der mit dem Geist Gottes verbunden ist, treffe ich diese Entscheidung. Und es soll eine Entscheidung sein, über die sich Gott freut. Es soll eine Entscheidung sein, die uns auch geistlich wachsen lassen. Und da kann es durchaus sein, dass manchmal der Herzschlag auch unseres geistlichen Herzens eine höhere Frequenz hat. Dass wir vielleicht stärker gefordert sind und dass es mehr leisten muss. Es wird dann auch Zeiten der Ruhe geben. Und Gott lädt uns ein, seine Ruhe einzukehren. Seine Ruhe, sein Angebot seiner Ruhe anzunehmen. Und das wünsche ich mir. Und ich möchte gemeinsam mit jedem, der den Wunsch hat, das einfach neu zu sagen, Gott zu sagen, ja, ich gebe dir mein Herz total hin. Und zwar ungeteilt. Wer das als Wunsch hat, den möchte ich bitten, einfach aufzustehen. Und ich möchte beten für diese Menschen, die den Wunsch haben. Jesus, als du am Kreuz hingst und dein Leben für uns hingegeben hast, da zerbrach dein Herz. Du hast uns mehr geliebt, als sein eigenes Leben. Und dafür danke ich dir, Herr. Es ist nicht in Worten auszudrücken, was du für uns getan hast. Danke, Jesus. Danke, himmlischer Vater, dass du uns das nicht nur zugesagt hast, sondern auch getan hast, dass du deinen Heiligen Geist, den uns Jesus versprochen hat, geschenkt hast. Und dass wir unsere Herzen öffnen durften dafür. Und wenn jemand unter uns ist, der das noch nicht erlebt hat, da bete ich darum, dass der Wunsch in demjenigen wirklich zum Ausdruck kommt und sagt, komm, Heiliger Geist, nimm Besitz von meinem Herzen. Nimm Besitz von meinem Leben. Ich bete für meine Brüder und Schwestern, für all die den Wunsch haben, wirklich ein ungeteiltes Herz dir zur Verfügung zu stellen. Denn wenn wir ganz uns für dich einsetzen, wir wissen, du lässt es gelingen. Wir wissen, du willst uns auch zum Bau deines Reiches einsetzen und es wird gelingen. Du möchtest einen jeden von uns haben. Du suchst das Herz eines jeden Einzelnen, der heute Morgen auch hier ist. Dafür danke ich dir. Und ich bete darum, dass in entscheidenden Phasen, in entscheidenden Zeitpunkten unseres Lebens wir unser Herz zum Zuge kommen lassen. Nicht nach unseren Gefühlen, nach unserem Denken handeln, sondern nach dem, was du in unser Herz hineingelegt hast und der Geist Gottes, der in uns wohnt und sagt. Ich danke dir, dass deine Kraft kommt, ganz neu, dass deine Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt und dass wir dem mehr zutrauen, dass unser Glaube stärker wird in all dem, was vor uns liegt. Wir wollen nach vorne schauen. Wir danken für all die Monate, die hinter uns liegen. Es war nicht immer einfach, aber ich danke dir dafür, dass du mit einem jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der sich ungeteilt dir übergibt, dass du ihn begleitest, dass du mit ihm bist. Ich danke dir, Vater. Jesus, dir sei Dank. Geist Gottes, danke, dass du in uns wohnst, dass du in uns bleibst. Amen.
Vielen Dank.